Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger und ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unseren wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Zürich zugeschaltet ist Herr Hans Jäcklin. Hans, bist du mit hier in der Leitung?
Jawohl, guten Abend, Tom.
Guten Abend, schön dich zu hören. Danke, dass du mit uns dabei bist. Wir haben dich eingeladen zu einem Thema, das, wenn ich das so formulieren darf, dir ein Herzensthema, eigentlich ein Lebensthema ist. Ich habe es so getitelt, der globale Organismus braucht ein Bewusstsein. Und ich habe diesen Titel eigentlich deinem Buch entnommen, dein Buch, das schon vor einigen Jahren rauskam, Eine Welt oder keine, ein Plädoyer für den globalen Bewusstseinswandel. Du bist eigentlich Unternehmer, erfolgreicher Schweizer Unternehmer, hast jahrelang ein erfolgreiches Familienunternehmen für Musikinstrumente in der Schweiz geführt. In der Schweiz ist der Name Jäcklin, glaube ich, noch immer ein Begriff dafür. Du hast schon in deiner Zeit als Unternehmer auch versucht, Unternehmertum anders zu verstehen. Vielleicht, ich glaube, dass du auch ein paar Worte dazu sagen möchtest. Du verstehst dich aber auch als ein Begleiter im Bewusstseinswandel, bist jetzt im Buchautor und sehr mit den Fragen der Welt, auch mit den sozialen und den Leidensfragen dieser Welt beschäftigt, aus einer Bewusstseinsperspektive. Wenn ich dich als Einstiegsfrage so fragen darf, wie kommt das alles zusammen? Unternehmer, Bewusstsein, Herz, Welt, soziale Dimension, Armut, globales Gewissen, wie findet das in Hans Jäcklins Bewusstsein zu einem Ganzen?
Ich denke, das war wahrscheinlich schon als junger Mensch ein Ruf, den Hintergrund unseres Seins besser zu verstehen. Und ich habe dann ziemlich lang gebraucht, bis ich dann als Unternehmer verstanden habe, dass wir Teil eines globalen Organismus sind und nicht einfach für uns herwirtschaften können. Ich habe dann auch Begegnungen gehabt mit Bia Giger zum Beispiel, mit der ich einige Wochen in einem Slum bei Manila verbringen durfte. Und da wurde mir dann wirklich der Zusammenhang alles mit allem wirklich so klar, dass ich an dem nicht mehr vorbeigehen kann.
Pia Giegert, eine bekannte Schweizer Zen-Meisterin und auch Ordensfrau, die mittlerweile verstorben ist. Wir hatten das Glück, sie auch hier bei Radio Evolve noch mit uns mit im Gespräch zu haben. Diese Zeit mit Pia Giger in dem Slums von Manila. Kannst du uns ein paar Worte dazu sagen?
Ja, also Pia Giger hat mich einfach jeden Tag gefragt, Hans, du gehst mir hier nicht weg, bevor du verstanden hast, weshalb du da bist. Und ich habe dann durch das ganz hautnah erleben, wir haben in einer Hütte gewohnt, wo die Lastwagen vorbeigedonnert sind und durch die Spalten hat man rausgesehen und den Duft von draußen reinbekommen. Das war wirklich hautnah im Slum. Und ich habe gesehen, wie unsere Lebensweise hier mit den rauchenden Abfallbergen und den Kindern, die alle Atemkrankheiten haben, Bronchien, Lungen, wie das direkt zusammenhängt. Und wir waren da an Weihnachten da, ich als ausgetretener Protestant mit alles Katholiken, und an Weihnachten trat jeder vor und brachte Jesus ein Geschenk. Und da sah ich plötzlich unseren Planeten als Kind. Zuerst aus der indischen Spiritualität, mit der ich damals verbunden war, als Kind von Shiva und Shakti. Und plötzlich hieß dieser Planet Gottes Sohn und es wandelte sich in das Bild von Christus mit all diesen wunden Stellen als Abszessen auf seinem Körper. Und die Sicht, dass diese Abszesse ja der Ausfluss der Krankheit sind und nicht die Krankheit. Das ging alles ganz schnell. Und ich verstand, dass die Krankheit eigentlich in dem Geist liegt, in dem Ungleichgewicht, mit dem wir unsere Wirtschaft und Politik betreiben. Und das Weihnachtsgeschenk, das ich dann darbrachte, war, den Rest des Lebens der Heilung dieser Diskrepanz oder Disharmonie im Geiste zu widmen. Also eine ganz spezielle Rolle. Es gibt ja Menschen, die sich dem Abszess und seiner Heilung widmen müssen oder sollen, wollen. Und für mich war es ganz klar, es geht um den Hintergrund, um den Geist, der all das am Schluss verursacht, was wir hier im Slum dann trafen.
Warum mich das so berührt hat, diese Geschichte in deinem Buch, ist, weil die Slums von Manila in meiner Biografie auch eine Schlüsselrolle spielen. Also ich war nicht so wie du eine Woche, und du hast ja auch nicht erzählt, du warst ja dort auch ohne Geld und ohne irgendetwas, einfach wirklich diese Woche, ja, dich wirklich dem Slum ausgesetzt. Ich bin da nur einen Tag durchgegangen. Das war zur Zeit nach dem Ende des Marcos-Regimes auf den Philippinen. Und das war auch meine erste Reise damals in ein Land der dritten Welt. Und es waren eigentlich zwei Tage. Das eine war, das war so eine Slum-Gewerkschaft, die mich einfach mit den Familien bei diesen rauchenden Müllbergen außerhalb von Manila mich bekannt gemacht hat und wo ich gesehen habe, wie ganze Familien von nichts anderes leben als Glasscherben zu sammeln und in irgendwelchen Hütten wohnen, die nicht einmal als Hundehütten durchgehen. Und das zweite war mit Klosterschwestern von der Schwester von Mutter Teresa, die auch dort eine Station hatten. Und ein Eindruck, der mir einfach sehr stark geblieben ist und der auch für mein Leben einen gewissen Ausschlag gegeben hat. Ich bin da rausgekommen und habe mir geschworen, Thomas, nie, nie wieder in deinem Leben wirst du behaupten, dass du ein Problem hast. Und das hat zumindest in Ansätzen mit dem zu tun, was du hier beschreibst. Jetzt sagst du aber, dass du dich eben nicht den Abszessen der Welt widmest und dieser rauchende Müllberg außerhalb von Manila, der wirklich ein Berg ist. Also das ist kein Hügel, das ist wirklich ein Berg und Menschen leben dort und beziehen dort ihren Lebensunterhalt aus diesem rauchenden Müllberg. Den als ein Abszess dieses Planeten zu bezeichnen, ist wahrscheinlich eine gerechtfertigte Bezeichnung. Du sagst, dass du dich nicht diesen Abszess selber widmest, obwohl es notwendig ist, dass viele Menschen das tun, sondern dem Geist dahinter. Was meinst du damit?
Ich meine das Unbewusste nur auf den eigenen Nutzen bezogen sein und nicht und einfach ausblenden, was die Nebenwirkungen unseres Tuns sind. Und es erschüttert mich, wie ich auch bei Führern großer Unternehmen erlebe, wie sie sich wirklich diesen Nebenwirkungen verschließen und einfach nicht hinsehen wollen.
Aber wie kommt ein erfolgreicher Schweizer Unternehmer dazu, sich in einen Slum in Manila zu setzen? Wie kommt man dazu?
Ich kann dir es auch nicht sagen. Irgendwann habe ich mit Meditieren begonnen und das hat langsam, aber sicher das Herz geöffnet und das Herz sensibler gemacht. Ein Lehrer sagte mir mal, du hast einen großen Vorteil, dein Herz wird immer sensitiver. Und du hast einen großen Nachteil, dein Herz wird immer sensitiver. Und er meinte damit, dass es halt auch heißt, dass wir die ganze Spannweite beginnen wahrzunehmen und an unser Herz zu nehmen. Also wir können einfach nicht nur die glückliche Seite und die Lichtseite haben wollen und uns dem Dunkeln und dem Schmerz verschließen. Es ist wie wenn es so eine Mittellinie gäbe, wo alles grau ist und je weiter der Ausschlag Richtung Glück gehen kann, desto weiter kann er auf die andere Seite gehen und die Not und den Schmerz wahrnehmen. Und ich denke, mit dieser Spannung und dieser Spannweite zu leben, die fordert ein, zuerst gibt es eine Bestürztheit, es gibt einen Schmerz und dann kommt irgendwann ein tiefes Mitgefühl und auch wenn du nichts ausrichten kannst, im Augenblick einfach eine tiefe Liebe, die wie an die Ursprünge dieses Zwistes hinuntergeht, also in die Urtrennung vom Sein. Ich habe das ganz stark im vergangenen November im Kongo erfahren. Irgendwie hat sich der Kreis geschlossen. Ich bin mit Anagama, das war eine der nächsten Mitarbeiterinnen oder die nächste Mitarbeiterin von Pia Giger, die mit ihr zusammen so vieles aufgebaut hat, bin ich mit einer kleinen Gruppe in den Kongo gefahren und wir wollten dort eigentlich die Orte aufsuchen, die am meisten mit Blut getränkt waren. Und an seinem Ort, wo ein Sklavenweg begann, als es noch keine Bahnverbindung gab, wo Tausende von Sklaven umgekommen sind, verhungert, erschlagen, haben wir meditiert und Anna sagte mir spontan, Hans, führ du die Meditation. Und ich sah einfach plötzlich ein System, einen ganzen Zusammenhang, wie damals, als in England die Autos aufkamen und man den Komfort von Gummipneus zu schätzen begann und es in Mode kam, Gummireifen zu haben, wurde ein Boom von Kautschukbedarf ausgelöst. Und das andere, dieses Ende dieses Kautschukbedarfs fand im Kongo statt, wo ganze Dörfer und Stämme verpflichtet wurden, jeden Woche oder jeden Monat Kautschuk abzuliefern in einer bestimmten Menge. Und das fand dann den Weg über Leopoldville, Belgien, zu dieser Industrie und zu unserem Komfort und unserer Faszination. Und wer im Kongo am anderen Ende nicht seine wöchentliche oder monatliche Ration ablieferte, da wurden die Männer getötet, da wurden Frauen vergewaltigt und den Kindern wurden die Hände abgehackt. Und dieses System zu sehen, wie das hier eigentlich alles zusammenhängt, das macht tiefen Schmerz, den ich, so wie ich ihn im Slum erlebt habe. Und dann wandelte sich dieses Bild vom Kautschuk in Coltan, das ist das Metall, das wir in allen Handys verwenden. Mhm. Und ich sah den Coltanabbau im Kongo, wo Jugendliche unterirdisch arbeiten, manchmal eine Woche nicht rauskommen aus den dunklen Gängen im Berg drin, die an Schwäche sterben, die früh an Krankheiten sterben. Und auf der anderen Seite wir alle, auch die Kongolesen, die ihre Handys betreiben und das nicht sehen. Mhm. Und im gleichen Moment dieses Mitgefühls für diese unbewussten Mitbrauchsysteme kam das Mitgefühl für den Schmerz der Trennung, der hinter all dem liegt. Also diese Trennung vom einen oder die Illusion der Trennung vom Urgrund, wo wir das, was wir eigentlich innen ersehnen und nicht mehr wissen, durch Bedürftigkeit außen befriedigen. Und das betrifft jeden, von dem, der im Bergwerk arbeitet, bis zu dem, der das Handy braucht.
Mhm. Wenn ich da nachfragen darf, das, was du beschreibst, es gibt ja auch andere Menschen, die von dem tief betroffen sind und die einfach diese schreiende Ungleichheit, die einfach diesen Planeten ausmacht, auch nicht ertragen. Viele von denen werden politisch in Entwicklungspolitik, in Entwicklungszusammenarbeit, in Systemveränderungspolitik. Du scheinst anders darauf zu reagieren. Du sprachst nicht nur von menschlicher Betroffenheit, obwohl menschliche Betroffenheit tief durchklang in dem, was du gesprochen hast. Du sprachst auch nicht nur von der Trennung von unseren Mitmenschen in Kongo, sondern du sprachst von der Trennung vom Sein. Wie kommst du dazu? Wie kommt dieser Schritt von der Betroffenheit dessen, was Elend real existiert, zu, dass du es mit etwas verbindest, dass andere Menschen in Mediationszusammenhängen am Kissen ansprechen würden oder in Tempeln, aber dass du in diesem Zusammenhang ansprichst, Trennung vom Sein. Kannst du uns dazu was sagen?
Ja, ich habe auf meinem eigenen Weg nach innen und in der Begleitung von Menschen immer wieder gesehen, dass es nur eine wirkliche Sehnsucht gibt, nämlich die nach der Liebe, die wir nicht verlieren können. Und solange wir diese Liebe, die wir nicht verlieren können, im Außen suchen, in Form von Sicherheit, von Anerkennung, von Bewundertwerden, von Geliebtwerden, auch in ganz normalen Beziehungen, in denen wir bedürftig sind und quasi diese Liebe, die es nur am einen Ort gibt, zu finden. Solange jagen wir einem Phantom nach außen. Und ich denke, dieses Suchen nach der Sicherheit außen, das unersättlich ist und das letztendlich sich dann in Behaupten von Machtpositionen über Ressourcen und über Menschen auswirkt, dass das alles aus dieser Trennung und Desorientierung unserer Sehnsucht kommt. Mhm. Und ich denke, wenn wir mit unseren Herzen ganz tief in das Licht, das hinter all diesem liegt, durchdringen können, dann können wir aus dieser Berührung mit diesem Licht einen Wandel erreichen. Ich sehe das im Einzelnen und ich glaube, dass das auch im Kollektiven möglich sein muss. Mhm.
Lass mich ganz provokativ fragen, ist das nicht einfach eine romantische Sehnsucht? Ist das nicht einfach ein romantisches Herz, das den Schmerz an dem Leiden und den Schmerz an dem eigenen Getrenntsein im Leben verbindet zu einer Sehnsucht? Was führt dich dazu zu glauben, dass das etwas ist, das wirklich ins Leben eingebracht werden kann und dass das Leben wirklich verändern kann?
Ja, schau, wenn ich die Liebe außen suche, dann bin ich bedürftig und ich mache Sog. Ich brauche Liebe. Mhm. Wenn ich diese Beheimatung ganz tief in mir gefunden habe, dann bin ich eins mit der Quelle der Liebe, die nicht versiegen kann. Und dann teile ich Fülle, ich teile Liebe und ich teile die Fülle der Liebe mit der Welt, und das drückt sich letztlich aus in meinem Umgang mit der Materie. Mhm. Mit der Umgang als Unternehmer. Mhm. Ich habe gemerkt, wenn ich ein Unternehmen führe aus Bedürftigkeit, dann jagt alles Zielen und Budgets nach. Und wenn ich aus der Fülle ein Unternehmen führe, dann entsteht Üppigkeit, dann entsteht Fülle. Auch im Außen, und diese Fülle zieht die richtigen Mitarbeiter an, die für das Gleiche brennen, bewusst oder unbewusst. Einfach, wo eine Freude, ein Feuer der Freude innen lebt für das, was sie tun. Und damit teilen sie Liebe mit der Welt. Und das ist etwas ganz anderes als dem Druck nachjagen und um seine Anerkennung zu fürchten, wenn man das Budget nicht erreicht hat. Und wenn man den Gewinn nicht gesteigert hat. Mhm. Ich habe den Weg in die Finanzkrise 2008 wirklich verstanden als eine Verirrung von Menschen an Spitze der Banken in immer größeres Risiko, damit sie den Kurs ihrer Aktien endlos steigern können. Mhm. Und damit sind sie irgendwann gestrandet. Mhm. Und ein Unternehmen führt nach dem Prinzip der Liebe und der Fülle ist etwas total anders. Mhm. Es ist der Energiefluss, der von innen nach außen mhm. geht, statt dass ich Energie von außen ständig abzapfe. Mhm.
Lass mich bei dem kurz bleiben, bei diesen in der Liebe und in der Fülle. Was du sagst, wenn ich dich richtig verstehe, ist, dass wir, jeder Einzelne und jede Einzelne von uns, in etwas selber angekommen sein müssen, dass man mit den Worten Liebe und Fülle beschreiben kann. Und du hast das auch so umrissen, dass das ein Platz ist, in dem Bedürftigkeit endet. Eine bestimmte Form von Bedürftigkeit endet. Dass dieses innere Ankommen, und vielleicht können wir auch noch charakterisieren, welches Ankommen du hier meinst, eigentlich notwendig ist, um wirklich hier für all das, für was wir da sein können, da sein zu können. Weil sonst, so gut ich es auch meine, ich werde weiterhin aus bestimmten Ängsten oder aus bestimmten Notwendigkeiten heraus agieren. Und diese Ängste und diese Notwendigkeiten werden mich weiterhin in bestimmte Systembahnen halten. Aber ein Ankommen in dem, was du eben hier als Liebe und Fülle bezeichnest, erlaubt mir, auf einer ganz anderen Weise mit all dem zu sein, mit dem wir auf diesem Planeten sein müssen. Ist das der zentrale Punkt, den du hier gerade angeschnitten hast?
Ja, ganz sicher. Aber es ist ja so, dass unsere Ängste und überhaupt unsere Emotionen, unsere emotionalen Muster nicht einfach von selbst weggehen. Auch wenn wir diese Heimat gefunden haben, dann wird uns immer wieder, werden uns äußere Umstände aus dem rausreißen. Aber wir können sie von dem Moment, wo wir die Heimat gefunden haben, können wir sie als die äußeren Umstände als den Trigger verstehen, der uns als Teil der Gnade jene Muster antippt, die jetzt befreit sein wollen. Und ich glaube, dass uns unser inneres Selbst zielsicher in die Situationen führt, wo die Muster angesprochen werden, die zum Bewusstsein wollen. Und ich denke, wenn wir diese Heimat mal gefunden haben, kommt der größere Teil, das ist nämlich die Arbeit mit diesen Mustern. Und das geht, wenn ich jetzt Aurobindo und die Mutter und Satprem immer besser verstehe, geht das hinein bis in die Reinigung des Zellgedächtnisses. Dort, wo automatisch Reaktionen gesteuert werden, die schneller sind, als wir denken können. Und ich kann mir sogar denken, dass wir noch tiefer kommen und sogar an einen Augenblick kommen, wo wir die Überlebensimpulse, die ja im Integralen immer noch quasi in diesem Konzept einen Teil sind und die integriert sein wollen, dass wir die nicht mehr brauchen, weil wir so ganz im Sein sind, also ich bin noch weit von dort, dass wir so ganz im Sein sind, dass wir aus dem Sein gleichzeitig wahrnehmen und handeln.
Ich muss ja gestehen, wenn du hier von der Reinigung des Zellbewusstseins sprichst, ja, also ich kann das gut nachvollziehen, wenn du sagst, ankommen in der Heimat, das ist nicht das Ende, das ist der Anfang, dann das erlaubt mir, mich den ganzen Mustern zu stellen, die mich normalerweise im Griff haben. Erst dieses Erkennen von dem, was du als Heimat hier bezeichnet hast, erlaubt mir wirklich all diese Aufräumarbeit zu machen.
Genau.
Wenn du sagst, das geht bis in die Zellen und ins Zellbewusstsein, habe ich ja die eigentümliche Erfahrung, dass ich eigentlich, ehrlich gesagt, nicht verstehe, was du sagst.
Ja.
Gleichzeitig, und das ist auch, ich finde das interessant, habe ich auch den Eindruck, als würde es in meinen Zellen ankommen und hier, ohne dass ich es verstehe, ein Verständnis auslösen, dass das wirklich auf eine Ebene geht, die auch erreicht werden muss. Wie metaphorisch oder buchstäblich das sein mag, weiß ich nicht. Aber so kommt es bei mir an. Wie meinst du es?
Ich denke, dass wenn wir aus unserem Herzzentrum nur schon in den Knochen des Brustbeins spüren und die Zellen im Knochen mal bitten, sich auf diese Schwingung des Selbst im Herzen einzulassen und sich dieser Vibration oder diesem Licht hinzugeben, dann beginnen sich dort unter Umständen Emotionen herauszulösen. Es wird vielleicht Schmerz, es gibt Bilder, es zieht sich zusammen. Und dann geht es wirklich darum, das Gewebe, das wir dann auch in Muskelverspannungen im übrigen Körper überall ja kennen, dieses Gewebe, das sich unter bestimmten Situationen zusammenzieht, verspannt, diese Zellen bitten, sich diesem Licht hinzugeben. Das Brustbein ist ein guter Anfang, weil es einfach ganz nahe beim Herzzentrum ist. Und einfach mal diese Zellen einladen, so viel von dem Licht zu nehmen, wie sie mögen. Und in das überzugehen. dann passiert etwas. Also ich bin da auch ein Anfänger, ich bin gerade am Entdecken dieser Dimension.
Ja, und ich habe keinen Zweifel daran, wie auch immer das am Schluss gestaltet sein mag, aber das ist uns, wenn wir es ernst meinen, wirklich auf so einer tiefen Ebene erreichen muss, die man zellular nennen kann. Auf jeden Fall es so zu benennen, trifft einem woanders, als wenn man einfach nur sagt, ich muss meine Muster in Ordnung bringen.
Es ist ein Akt der radikalen Hingabe. Ja. Es ist ein Akt der radikalen Hingabe. Und das, was hier dann passiert, ist, dass wir, ich nenne es jetzt, eine Seelenintimität erfahren, nicht nur mit den nächsten und liebsten Menschen, sondern mit allen Menschen, dass wir plötzlich auf der Straße die Menschen anders sehen, in einer wirklichen, ja, Seelenintimität. Und ich merke, dass diese Seelenintimität sich fortsetzen kann bis in die Materie hinein. Und dass wir eigentlich fähig sind, dass wir sogar in der dichtesten Materie das drin eingeschlossene Licht und die eingeschlossene Weisheit des einen, denn sie sind ja alle Manifestation des einen, dass wir das erfahren und berühren können.
Lass mich das auch als Übergang verwenden, zu etwas, was ja eigentlich der Ausgangspunkt unserer Sendung war, weil du sprichst in deinem Buch, und das ist jetzt ja auch angedeutet, ja nicht nur von diesem existenziellen Wandel des Einzelnen, auch nicht nur zu diesem Aufwachen, zu diesem Einen oder diesem Sein, sondern du sprichst von einem globalen Bewusstsein. Und ich nehme mal an, dass, was du jetzt angesprochen hast mit dieser Verbundenheit, diese Dimension berührt. Wenn du globales Bewusstsein sagst, wovon sprichst du?
Also es beginnt mal außen, indem ich den Planeten von außen sehen kann, mir vorstellen kann, als einen Organismus, der aus Erde und allem, was ihn bewohnt, den Menschen, Tieren, Pflanzen, besteht und eine gegenseitige Abhängigkeit besteht. Alles, was wir tun, hat einen Einfluss auf das Ganze. Der Slam war einfach eine grobe Manifestation, um mir das erstmals zu zeigen. Aber wir sehen das ja beim Klima, bei allem. Wenn etwas verändert, dann kann sich ein ganzes Klima über die Erde verschieben. Ganze Erdteile werden trocken, die vorher tropisch waren. Das ist mal dieser Organismus außen. Und dann eben zu sehen, wie wir Menschen mit den verändern und wie die Lebensbedingungen, unter denen die Menschen leben, auch wieder ganz verschiedene Kulturen bringen, verschiedene Gottesbilder verbringen, verschiedene Mythen bringen, die halt von der erlebten Natur oder von der erlebten Zivilisation abhängig sind. Und das ist wie ein kostbares Ganzes, das man auch wieder mit einer tiefen Liebe für das Sein sehen kann. Und dann kommt natürlich die Frage, was kann ich als kleiner Hans da beitragen? Wenn ich jetzt da meinen Weg gehe und vielleicht immer tiefer verstehe, dann kann ich das ja teilen, indem ich rede oder indem wir jetzt zusammen hier reden und hoffentlich Menschen mit in diese Herzebene hineinziehen. Aber das ist alles, scheint mir das viel, viel zu langsam für das, was ansteht. Ich glaube, es ist gemeint, dass ein Wandel geschieht, der noch viel schneller passiert, als wir uns das vorstellen können. Mhm. Und da, wir haben das Experiment gemacht mit ein paar Freunden, dass wir diesen Planeten gemeinsam angeschaut haben und gesehen haben, dass jeder Einzelne, jede Ethnie, jede Religion, jede Nation ihren Schatten hat. Einen Schatten hat, der vielleicht gerade die höchsten Qualitäten dieses Menschen oder dieser Nation oder dieser Gruppe hindert, wirklich, wirklich gelebt zu werden. Und dass es, wenn wir das alles zusammennehmen, einen globalen Schmerzkörper gibt oder einen globalen Schatten oder ein globales kollektives Unbewusstes, mhm. wo unheimlich die gesamten Schmerzen und Verwundungen der Menschheitsgeschichte oder der ganzen Evolution drin gespeichert sind. Und die Frage besteht, ob wir als globales Wir, also ob sich eine Anzahl Menschen als Aspekte des globalen Wir sehen kann, das gemeinsam auf dieses globale, kollektive, Unbewusste sein Herz lenkt und nicht etwa durch Gutsein wollen die notwendige Bewusstseinsevolution, die immer Reibung bringen wird, quasi bremsen will, sondern mit Liebe diesen Prozess so umgibt und mit der Bitte an das Eine, dass der nötige Bewusstseinswandel mit dem geringsten nötigen Schmerz geschehen möge. Also, dass wir mit unserem kollektiven Mitgefühl des globalen Wir auf diesen globalen Schmerzkörper einwirken können.
Jetzt lassen wir
helfen, diese Evolution zu vollziehen.
Wenn ich da nachfragen darf, was du jetzt geschildert hast, ja, ist einerseits schon etwas Ungeheuerliches, wenn man es wirklich nachvollzieht, nämlich, dass wir als entwickelte Spezies und als Individuen dieser Spezies in der Lage sind, diesen Erdball als Ganzes an uns ranzulassen, ihn wahrzunehmen. Das ist schon mal eine, wenn man sich das genau anschaut, eigentlich eine ungeheuerliche evolutionäre Leistung. Also wir sehen nicht nur den Hügel, auf dem wir wohnen, wir sehen auch nicht nur den, nicht nur den Stamm, in dem wir hier sind, wir sehen auch nicht nur die Nation, in der wir geboren sind und den Kulturkreis, der uns ausmacht. Wir sind in welcher bruchstückhaften Weise auch immer und wie brüchig und halb auch immer in der Lage, und das ist ja noch nicht so lange der Fall, diesen Erdball als Ganzes uns im Bewusstsein ihm zumindest anzunähern, ja. und ihn, du sagst es sogar, in unser Herz zu nehmen.
Ja.
Das ist schon etwas, das an und für sich eigentlich eine irre Leistung, Aufgabe, auch ein Wunder ist. Aber dann,
ein Geschenk an die Menschheit, ja. denke ich. Es ist ein Wunder. Unsere Eltern konnten das noch nicht in dem Maß, wie wir es heute können.
Aber wenn ich dann noch nachfragen darf, ich glaube, du gehst noch einen Schritt weiter und sag mir, ob das korrekt ist. Ich als Einzelner oder wir in dem Gespräch das wahrzunehmen, das ist ein Ding und das ist das, was ich gerade versucht habe zu charakterisieren. Du sprichst aber von einem globalen Wir. Nicht, also nicht ich, wir sehen das, sondern wir sind das. Das heißt, da verschiebt sich etwas in der Art und Weise, wie ich mich als wie, als ich, wie wir uns als wir verstehen, wo dieses Ganze, was in die Wahrnehmung kommt, von mir nicht mehr getrennt werden kann. Was mir da immer in die Sinne kommt, weil es einfach sich als Vergleich so aufdrängt und wenn man zumindest die Hypothese aufstellen kann, dass so etwas der Fall ist, in der Entwicklung der biologischen Evolution gab es ja auf dieser Erde über Millionen von Jahren eigentlich nur Einzeller. Ja. Die meiste Zeit sogar nur im Wasser, also nur im Meer, sich verbreitend und wirklich alles durchdringend Einzeller, die haben irgendwann einmal angefangen, Zellhaufen zu bilden und sich irgendwie zu organisieren und Strukturen zu bilden und miteinander Beziehungen zu gehen als Zellhaufen. Aber irgendwann gab es einen Bruch in dieser Entwicklung, wo der Zellhaufen nicht sagen, eine Ansammlung von Zellen war, sondern zu einem neuen wurde, nämlich zu einem Organismus.
Ja.
Der dann sogar zu einem in seiner späteren Entwicklungsform zu einem eigenen Identifikation gefunden hat. Also selbst in hochentwickelten Tieren ist es so etwas wie eine Wahrnehmung der Eigenheit als Ganzes da. Inwiefern es in niederen Lebensformen der Fall ist, kann man jetzt spekulieren. Bei uns als Menschen erst recht. Also wenn wir uns anschauen, biologisch gesprochen, sind wir ein Produkt dieses Umschlags, wo ein Zellhaufen auf einmal zu uns geworden ist. Und ich weiß nicht, wie viele Milliarden Zellen wir sind, aber wir sind ja noch immer diese Milliarden Zellen. Aber wir nehmen uns als ein Ganzes wahr. Kann sich dieser Sprung auf einer globalen Ebene, auf einer höheren Ebene wiederholen, so dass wir so von dieser vereinzelten Individuenannahme zu einem Ganzen werden, ähnlich wie wir es biologisch schon mal gemacht haben. Ist ein solcher Sprung, was du hier andeutest, wenn du vom globalen Bewusstsein sprichst?
Ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt ein großer Sprung ist, aber in der Quantenphysik gibt es ja das Wissen um das Vakuum in jedem Atom, in jedem Partikel. Und dieses Vakuum macht etwa 99% oder mehr als 99% des Inhalts aus. Also Materie ist nur ein ganz kleiner Teil und der Rest ist Vakuum, das ja alles durchzieht. Und dieses Vakuum enthält offensichtlich jede Information, jeden Gedanken, den wir tun, geht in diese Ebene ein und ist zeitunabhängig im ganzen Universum vorhanden. Und ich denke, dass Evolution ja stattfindet in dem geteilte Erkenntnisse plötzlich zu einer äußeren Realität werden, also in die Manifestation kommen aus diesem Vakuum. Und ich denke einfach, dass wenn wir dieses Vakuum, dieses Meer aller Möglichkeiten mit kohärenter Information versorgen, dass dann etwas in die Wirklichkeit springt, das schneller geht und unabhängig ist von uns. Das uns einfach mitnimmt. Denn ich denke, die ganze Evolution haben wir ja nicht gemacht, sondern sie hat uns mitgenommen. Und es gab einfach immer Menschen, die gespürt haben, wo die Richtung durchgeht und dann quasi das, was kommen wollte, durch Erkenntnis verstärkt. Und dann wurde es zu einer Realität. Also das ist jetzt Laiensprache, so wie ich mir das vorstelle.
Nee, ich kann das gut nachvollziehen, aber lass mich versuchen, den Kreis zu schließen. Ja? Das, was ich hier versucht habe, ganz kurz über die Quantensprünge der Biologie und das, was du jetzt über über Quantensprünge in der Physik gesagt hast. Was hat das mit den Slums von Manila und der blutgetränkten Erde im Kongo zu tun?
Wenn wir unser Herz ganz offen haben und unsere Ängste, die aus der Trennung resultieren, nicht mehr da sind oder transparent geworden sind. Vielleicht sind sie noch da, aber sie können uns nicht mehr überwältigen, weil wir sie kennen. Wenn wir dort sind, können wir mit dem Herzen hinschauen. Und wenn wir hinschauen, wird sich unser Handeln ändern. Und ich denke, es ist deshalb so wichtig, in diese Abgründe zu schauen und quasi den Urgrund, aus dem sie kommen, nämlich eben die Spaltung, den so zu verstehen, dass wir verzeihen können, dass wir all die Wunden, die dem Planeten und der Menschheit zugefügt wurden, wirklich durch das tiefe Verständnis, dass sie aus einem beschränkten Bewusstsein entstanden sind, das gar nicht anders handeln konnte, wenn wir das ans Herz nehmen und verzeihen können, dann kann sich dieser Schatten auflösen. Mhm. Und dann können unsere wirklichen Liebesqualitäten in der Welt wirksam werden. Da glaube ich ganz bestimmt dran.
Lass mich, bevor ich noch ein Fragen von unseren Zuhörern, Zuhörern hier mit reinholen möchte, noch eine Frage stellen, um das zu tun, was du ansprichst. Was müssen wir tun? Was sind die Konsequenzen aus dem? Wie können wir als Menschen, auch als Einzelne, auf das reagieren, was du gerade sagst?
Die Zellen hinein. Und dann geht es darum, unsere individuellen Gaben in dieser Welt zu verstehen und aus dem Selbst, das unsere Rollen ja kennt, unserem Selbst zu vertrauen und zu antworten und aus dem zu handeln. Wir werden geführt, sobald wir hören und nicht mehr das, was wir hören, könnten unserer Ängste wegen ablehnen. Es geht um das Handeln aus dem tiefen Wissen, das zuinnerst in unserem Herzen ist.
Du sagst, das Handeln aus dem tiefsten Wissen, was in unserem Herzen ist, meinst du aber auch ein transformiertes Herz, in dem Sinn, dass dieses Herz lass es mich metaphorisch, oder vielleicht ist es gar nicht so metaphorisch, sagen, dass dieses Herz den Pulsschlag dieser Welt wahrnimmt.
Ich glaube, das Innerste unseres Herzens braucht keine Transformation. Das Gewebe, das darum rum ist in unserem Körper, braucht Transformation. Und dann nehmen wir automatisch wahr, was es außen braucht. Dann sehen wir, wie unser Verhalten den Slum konstelliert, weil wir sind eins mit dem. Mhm. Ich denke, es wird um eine radikale Bewusstseinsveränderung sich handeln, wenn das so von innen heraus die ganze Menschheit ergreift. Mhm. Und alles andere, denke ich, ist wichtig, dass wir es tun, aber es wird immer nur ein gutes Tun wollen sein, das ich gar nicht abwerten will. Aber es ist unheimlich anfällig gegenüber den Ängsten. Und wenn wir denn das nicht schaffen, mit den Ängsten umzugehen, dann wird es nichts werden, weil sobald etwas kommt, sind wir wieder überschwemmt.
Lass mich den Satz aufgreifen, den du gerade gesagt hast, dass es die ganze Menschheit von innen her ergreift. Das ist ja eine große Vision.
Ja. Ja, ich glaube, das ist der Weg der Menschheit. Und das, was wir jetzt hier erleben, ist einfach das große und auch grausam aussehende Spiel, das uns zwingt, diesen Weg zu gehen. Wir können ja gar nicht anders oder untergehen.
Danke. Ich möchte jetzt die letzten 10 Minuten noch auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier mit ins Gespräch hereinbitten. Ich sage für diejenigen von Ihnen, die gern sich per Telefon einbringen möchten, die Telefonnummern. Das wäre in Deutschland 0201 54 59 98 00. Das wäre in der Schweiz 041 51 60 12. In Österreich 01 22 97 303. Dann gibt es einen Konferenzraum, der auch eine Nummer hat. Die Nummer des Konferenzraums wäre 77 58 0 mit der Raute-Taste. Dazu braucht es noch einen Einwahlcode, der auch 12 12 12 gefolgt mit einer Raute-Taste ist. Und dann können Sie sich auch zu Wort melden, also dass wir sehen, dass Sie sich hier gerne einbringen möchten. Das wäre mit der Tastenkombination Stern 1. Die E-Mail-Adresse kontakt@radio-evolve.de. kontakt@radio-evolve.de. Wir haben auch schon einige E-Mail-Fragen. Ich würde gerne mit einer Frage eines Hörers beginnen. Der schreibt, Herr Jäcklin, Sie sagten, es ist gemeint, dass die Bewusstwerdung eines globalen Wir viel schneller sich ereignen soll. Können Sie sagen, was mit es ist gemeint, was mit es gemeint ist?
Das Wunder, das hinter dem Sog der Evolution steht.
Das Wunder, das hinter dem Sog der Evolution steht.
Ja.
Sag ein paar Worte dazu.
Die Vollkommenheit der Involution vor dem Geburt des Universums.
Lass mich gleich mit einer anderen Frage eine andere Frage dazulegen. Da schreibt eine Hörerin, lieber Hans, lieber Thomas, mich interessiert dieses Wir, das ihr angesprochen habt. Mir gefällt der Vergleich der Entwicklung vom Einzelner zum Lebewesen. Würdet ihr sagen, dass sich unser vereinzeltes Bewusstsein dahin entwickelt, dass wir uns tatsächlich bewusstseinsmäßig zu einem neuen Ganzen und dadurch zu einer neuen Identität entwickeln? Was würdest du dazu sagen?
Ja, uns selbst sehe ich als einen Funken im großen Wir. Und wenn wir die Illusion der Trennung aufgelöst haben, dann sind wir Teil dieses großen Wir. Mhm. Wir waren es immer schon. Mhm. Es ist nur die Illusion der Trennung, die uns den Blick darauf verstellt hat.
Ja, spannend, dass du das sagst, weil eigentlich hätte ich was Ähnliches gesagt. Dass unsere getrennte Identität ja eigentlich in einer gewissen Weise eine Illusion der Trennung ist. Das heißt, wir müssen ja etwas auch wirklich auch zwangshaft aufrechterhalten, um diese Trennung aufrechterhalten zu können. Und das auf einer hohen Bewusstheit machen zu können, ist sicher ein neuer Evolutionssprung. Aber im Prinzip werden wir uns etwas bewusst, das ja im Grunde immer schon der Fall war. Und natürlich, da zerrinnt auch unsere getrennte Identität. Die hält diesen Ansturm an Wirklichkeit dann nicht stand.
Ja, und nein, es ist dann wie ein, wir haben natürlich in diesem Körper und als Mensch, der hier lebt, haben wir ja auch eine, wir sind einzigartig und unverwechselbar und wir haben Rollen und Gaben, die ich denke, die in unserem Selbst angelegt sind. Mhm. Und dann sehe ich das Selbst als ein Aspekt an einem riesengroßen Diamanten, wo einfach jeder Aspekt dieses Diamanten hat eine andere Qualität, aber ist doch Teil dieses einen. Mhm. Und so haben wir unsere, auch als Selbste, unsere Rollen in dieser Welt. Und es geht dann darum, dass wir unseren Körper als Instrument des Selbst kennenlernen und dann nehmen wir die Rolle und den Sinn unseres Lebens wahr.
Ja. Wenn ich da nochmal nachfragen darf, weil für mich ist das eigentlich der Kern oder zumindest einer der Kerne einer evolutionären Spiritualität, auch das, was du gerade angesprochen hast, dass wir uns in unserer je Eigenheit als Individuum ja nicht verlieren dürfen. Das heißt, da ist etwas, das war nie getrennt, aber die Evolution hat auch etwas hervorgerufen, das heißt Hans Jäcklin oder vielleicht Thomas Steininger.
Ja, genau.
Und diese Hans Jäcklin-Realität, auch wenn sie nur ein Fraktal dieses ungetrennten Ganzes ist, hat eine unheimliche Kraft, weil sie eine Konkretheit entwickelt, die sich auch konkret auf dieses Ganze einlassen kann. Mit all dem, was Hans Jäcklin Erfahrungen in deinem Leben gemacht hat. Genauso mit mir, genauso mit jedem Zuhörer, da ist etwas an Individualität, das nicht verloren geht. Aber gleichzeitig brauchen wir bei der Individualität auch nicht stehen bleiben. Das heißt, sie ist integrierbar in etwas, wo sie wieder auch zu dem findet, wo sie eigentlich, aus dem sie hervorgegangen ist. Aus diesem einen Strom des einen Lebens dieser Evolution. Das heißt, beides ist der Fall. Und evolutionäre Spiritualität lebt aus auch der Spannung zwischen diesen zwei Polen. Würdest du das ähnlich sehen?
Ja, ich denke einfach, dass ich komme immer wieder auf die Schattenarbeit wieder zurück. Mhm. Also, dass wir alle diese Prägungen und Verkrustungen unserer Persönlichkeitsgeschichte, der Geschichte unserer Ethnie, unserer Nation, des Menschseins, des Tierseins überhaupt, dass wir all diese Dinge von diesen Krusten und Prägungen so frei werden, dass wir wirklich zur Essenz werden und die Essenz leben durch unseren Körper. Und dann sind wir immer noch Individualitäten, aber wir sind freie Individualitäten, die diese Qualitäten, die in uns angelegt sind, auch ins Leben bringen können.
Lass mich noch eine Frage vorlesen, die uns aus Argentinien erreicht. Lieber Herr Jäcklin, vielen Dank für Ihre poetisch-realistischen Ausführungen. Sie sagen stark verkürzt, Ängste verbauen uns alles und die Tat des Verzeihens könnte uns den Zugang ermöglichen zu einem verwandelten Herz. Welche Rolle spielt dabei die gemeinsame Tat? So viel Angst ist gar nicht individuell, sondern geteilte, gesellschaftlich konstruierte Angst. Ist der Weg zum transformierten Herz also ein gemeinschaftliches?
Es ist ein gemeinschaftliches, das aber der Einzelne durch sein Tun befördern kann. Denn alles, was wir an Einzelnen tun beispielsweise unseren nationalen Schatten, wenn wir den beginnen zu integrieren, dann geht im Kollektiven verändert sich etwas. Und plötzlich beginnen Dinge zu geschehen im Kollektiv, die der Einzelne sich nie vorgestellt hat. In dem Workshop über das Unbewusste der Nationen, den ich kürzlich besucht habe, sprach man auch von dieser Bedeutung von Willy Brandts Kniefall vor den Opfern des Holocaust, wie der eine ganze Nation in dieses Verzeihen mit hineinbringen konnte. Und wie so eine einzelne Handlung für ein ganzes Kollektiv prägend sein kann, wandelnd sein kann.
Lieber Hans Jeckeln, wir sind auch schon ein wenig über der Zeit. Ich glaube, das ist auch ein schöner Satz, den auch ans Ende dieser Sendung zu stellen, weil der verbindet viele Dimensionen von der sehr persönlichen über unsere auch kollektiv-nationale Einbindung bis zur globalen Bedeutung, die so eine so ein symbolischer Akt hat, wie Willy Brandt es damals gemacht hat.
Ja.
Herzlichen Dank, dass du bei uns hier für dieses Gespräch mit dabei warst. Herzlichen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie sich die Zeit genommen haben.
Und herzlicher Dank, Tom, dass du mir die Gelegenheit dazu gegeben hast. Und ich hoffe, dass auch die Menschen, die das nachträglich hören, irgendwo von dieser Herzebene berührt werden und sich darauf einstimmen können.
Ja, genau. Danke.
Vielen Dank.
Einen schönen guten Abend.
Gleichfalls allen Zuhörenden ebenfalls.